ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. In der Betrachtung der Bach-Motetten sind wir heute angelangt bei dem Stück Komm, Jesu, komm. Das war der Beginn dieser Motette von Johann Sebastian Bach. Obwohl Bach ja nur wenige Motetten hinterlassen hat, eröffnen diese Stücke einen riesigen Kosmos und bieten Raum für vielfältige Überlegungen. Im Falle der Motette Komm, Jesu, komm, die wir heute behandeln, gibt es immerhin einige ganz gute Hinweise auf die Entstehungszeit und auch natürlich auf den Entstehungsort, weil Bach hier ganz offensichtlich eine Leipziger Tradition eines seiner Vorgänger aufgenommen hat. Michael, klär uns auf, welcher Vorgänger ist gemeint?
Ja, der Vorgänger heißt Johann Schelle.
Also der Vorvorgänger, wenn man so sagen darf.
Das sagst du völlig richtig. Also der Vorvorgänger im Thomaskantorat. Johann Kuhnau war ja Bachs unmittelbarer Vorgänger. Der war ab 1701 Thomaskantor, weil da zuvor Johann Schelle gestorben war, zwischen 1677 und 1701 Thomaskantor in Leipzig. Und wir wissen, einfach belegt durch einen Text- und Musikdruck aus dem Jahr 1684, als man damals den Thomasrektor Jakob Thomasius zu Grabe getragen hat, der im Alter von 62 Jahren gestorben war, hat man ihm ein Begräbnisstück gedichtet und komponiert. Den Text gemacht hat der Thomas-Schullehrer Paul Thiemich. Der ging deswegen auch noch in die Musikgeschichte ein, weil er 9 Jahre später das Libretto zur ersten Leipziger Barockoper gemacht hat. Mhm. Ja, damals wurde das Opernhaus in Leipzig eröffnet und Thiemich machte Libretti. Seine Frau war eine berühmte Opernsängerin. Mhm. Und Thiemich war also den Textgattungen für Musik sehr zugeneigt. Wir wissen auch, dass er tatsächlich viele Texte auch für die Hauptmusik, also für geistliche Konzerte damals gedichtet hat. Hier hat er gedichtet eine 11-strophige Sterbearia, Komm, Jesu, komm. Und die wurde von Schelle vertont in einem 5-stimmigen schlichten Satz. Also 11 Strophen Text wurden gesungen. Immer wieder auf die gleiche Musik. Ganz andächtiges Stück. Ich weiß nicht, wollen wir mal kurz reinhören, dass man einen Eindruck davon bekommen. Das ist, wenn man sagen würde, eine Motette, eigentlich der falsche Ausdruck. Ich glaube, im 17. Jahrhundert hätte man gesagt, es ist eine Sterbearia, chorische Aria, 5-stimmiger Chor, ganz getragener Charakter, aber eben nicht dieser enge polyphone Satz, den sonst eine Motette hat. Und eine Motette in aller Regel im 17. Jahrhundert hat man auch immer in Verbindung gebracht mit Bibelwort. Das ist hier nicht der Fall, sondern eben 1684 für das Begräbnis von Jakob Thomasius entstanden, eben ein Text vom Thomas Lehrer, Thiemich gedichtet, von Schelle ganz andächtig, arienhaft vertont.
Ja, das ist ein Auszug aus der Motette oder besser gesagt aus dem Liedsatz, könnte man vielleicht auch sagen. Komm, Jesu, komm. Aria von Johann Schelle, dem Vorvorgänger von Johann Sebastian Bach. Kommen wir wieder auf die Bach-Motette mit dem gleichen Text. Komm, Jesu, komm. Haben wir da irgendwelche Anhaltspunkte, wofür das Bach komponiert hat? Denn es liegt ja nun nahe, dass es eine Beerdigung sein könnte.
Ja, also das liegt ganz nahe. Also gibt es eigentlich keine alternative Erklärung. Man muss auch auch sagen, der Text wurde insofern übernommen, weil sich Bach die erste und letzte Strophe genommen hat, also erste und elfte. Die Texte dazwischen, die hat er irgendwie ignoriert, aber er muss in irgendeiner Form an diesen Text gekommen sein und auch aus irgendeinem Grund. Und jetzt ist natürlich auch hier wieder die spannende Frage, wer war derjenige, diejenige, die damit beerdigt wurde? Und wir haben hier eine Quellenlage, die besser ist als bei manchen anderen Bach-Motetten. Die älteste Quelle stammt zumindest aus Bachs Lebenszeit. Und zwar in den Jahren wahrscheinlich 1731, 32 hat sich eine Abschrift dieses Stückes angelegt. Der Thomaner Christoph Nichelmann, später in Berlin Hofcembalist, Bach-Schüler. Und damit kann man sagen, also das Stück war spätestens 1731, 32 in der Welt. Da Nichelmann auch offenbar eine tragende Rolle im Thomaner Chor spielte, kann es auch sein, dass das sozusagen eine ganz zentrale Abschrift war, vielleicht auch im Auftrag des Thomaskantors nah an der Entstehung. Und da haben die Bachforscher in den letzten 150 Jahren immer mal Hypothesen gebracht, wer könnte denn jetzt nun die Person gewesen sein, die eben in diesem Zeitraum gestorben ist. Und man liest ganz viel in der Literatur, dass tatsächlich, klingt sehr charmant jetzt, die Witwe von Johann Schelle, dem Thomaskantor, also Vorgänger, der ursprünglich diesen Text vertont hatte, die war tatsächlich 1730 gestorben und die war insofern eine besondere Person für die Thomaner, nicht nur, weil sie die Frau des ehemaligen Thomaskantors gewesen war, sondern weil sie bis zu ihrem Tod die oberste Hauswirtschaftlerin der Schule war. Also man kann hier und da lesen, sie hätte das Essen gekocht, aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass sie praktisch die Küche organisiert hat und im Grunde den Einkauf des Fleischs und so weiter.
Also die Chormutti.
Nennen wir sie mal die Chormutti. Da haben wir's. Ja. Und das klingt natürlich sehr schön, würde vielleicht auch erklären, warum man auf einen Text zurückgeht, der auch etwas mit ihrem Mann, der schon drei Jahrzehnte tot war, irgendwie zu tun hat. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich das ein bisschen kritisch, weil tatsächlich die Erfahrung zeigt, da wo wir die Anlässe kennen für solche großen elaborierten Stücke, dann sind es schon eher so richtige Promis. Ja? Mhm. Also Chefs der Schule oder Mitglieder des Stadtrates oder wichtige Gönner.
Und aber das eine schließt das andere vielleicht ja nicht aus, oder?
Kann sein, aber ich will mal meine persönliche Hypothese noch bringen. Hab die tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht publiziert oder nochmal hier und da so nebenbei anklingen lassen.
Dafür ist unser Podcast da.
Genau, das wird jetzt angeteasert. Also irgendwann mache ich das mal noch ein bisschen ausführlicher, sammle auch immer noch die Argumente für diese These. Aber wenn ich vorhin gesagt habe, große Wohltäter, da gibt es eine Person, die 1731 und zwar am zweiten Weihnachtsfeiertag gestorben ist, ein gewisser Johann Ernst Kregel. Also jahrzehntelang Leipziger Ratsherr, reicher Wollhändler, und der hatte sich für die Thomasschule unsterblich gemacht, weil er in den Jahren 1704 und 1706 der Thomasschule insgesamt, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Taler gestiftet hat und verordnet hat, dass von den Zinsen dieses wirklich gewaltigen Geldbetrags bis in alle Ewigkeiten die Getränke für die Versorgung der Alumnen finanziert werden. Bis dahin mussten die Alumnen für ihre Getränke selbst zahlen. So, und der galt tatsächlich ab da als gewissermaßen der Tränker der Thomaner. Und ich kann auch belegen, jetzt plaudere ich ein bisschen aus der Schule meiner Forschung, als dieser Kregel dann Ende 1731 begraben wurde, gab es einen großen Trauergottesdienst in der Neukirche. Mhm. Leider weiß ich noch nicht genau, was da jetzt wirklich gesprochen und musiziert wurde, aber irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass es diese Motette gewesen sein könnte. Was ich gefunden habe, ist, es gibt so einen Textdruck mit verschiedenen Gedichten von den Nachkommen beziehungsweise Leuten, die praktisch dem Kregel irgendwie noch einen netten Spruch mit ins Grab geben wollten. Und da taucht auch ein Gedicht im Namen der Alumnen der Thomasschule auf. Und die sprechen da so ein bisschen theatralisch und nach dem Motto, jetzt bist du weg. Wer soll uns künftig tränken und so weiter und so fort. Also man merkt wirklich, man wollte dem nochmal huldigen. Und hier kann ich mir natürlich total vorstellen, dass sich die ganze Schule, dass sich der Chor, aber auch der Thomaskantor veranlasst sahen, etwas Besonderes zu machen. Der Mann ist gestorben in seinem 80. Lebensjahr. Also der hatte ein langes, erfülltes Leben hinter sich. Komm, Jesu, komm. Mein Leib ist müde, die Kraft verschwindet je mehr und mehr. So geht ja unser Text los. Das würde natürlich wunderbar passen. Ja, das ist im Augenblick mein persönlicher, heißester Kandidat. Kregel, man kann im Grunde einige seiner Hinterlassenschaften heute noch sehen. Der hat das Schloss Güldengossa beim Markleberger See gebaut. Und wir wissen vor allem auch, jetzt noch ein weiteres Argument, dessen Sohn war wiederum Leipziger Ratsherr. Und bei dem wissen wir, dass er Pate gestanden hat bei einem Kind von Johann Sebastian Bach. Also da gab es persönliche Beziehungen. Insofern, Kregel ist mein Kandidat. Vollkommen
sehr schön.
Willkommen.
Ich bin begeistert. Danke, Michael. Das finde ich auch wirklich toll hier. Immer wieder mit dir diesen Podcast. Wir kriegen hier Sachen geliefert, die sonst keiner weiß. Wunderbar.
Danke, ja, hoffentlich dir. Hört sich's keiner ab und publiziert darüber.
Die Menschen, die uns hören, sind ganz ehrlich. Das glaube ich nicht. Wir haben nun ja vorhin ein Stückchen aus dieser Aria von Johann Schelle gehört. Eben da ein fünfstimmiges, ganz schlichtes Stück. Bei Bach was ganz anderes. Wie macht er das musikalisch hier?
Ja, es ist eine große doppelkirchliche Motette, die gleich mal ganz spektakulär beginnt. Und ich würde jetzt sagen, das ist der Johann Matteson Gedächtnismoment. Ja, weil es wird ja erstmal gesungen vom gesamten Chor. Komm, komm, komm. Und das spitzt sich harmonisch zu. Und dann kommt erst die Entspannung auf komm,
Jesu. Auf dem vierten komm.
Genau. Ja. Und ne, unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, BBV als wir die Kantate 21 Bekümmernis besprochen haben. Da hatte ich ja berichtet, dass der berühmteste zeitgenössische Musikkritiker Johann Matteson in Hamburg diesen Beginn der Bekümmerniskantate mal kritisiert hatte. Eben weil es da auch heißt, ich hatte viel Bekümmernis. Und hat Matteson gesagt, das geht überhaupt nicht, weil man muss erstmal sicherstellen, dass der Hörer den Hauptsensum begriffen hat. Und dann kann man eben mit diesen Repetitionen einzelner Textteile beginnen. Das hat offensichtlich den Bach überhaupt nicht interessiert, was da Matteson 1721 tatsächlich öffentlich in seiner Critica Musica geschrieben hat. Und jetzt, also wie gesagt, was habe ich flapsig gesagt? Der Johann Matteson Gedächtnismoment. Er hat es wieder getan, Bach. Und der hat es genau richtig getan, weil sich dadurch schon erstmal eine Spannung erzeugt. Aber dann löst sich das eben auf in diesem tatsächlich Ping-Pong zwischen den beiden Chören, die da wirklich sich das zuspielen, immer wieder dieses Kommen, Jesu, kommen. Und was Bach dann ganz toll auch hinbekommt. Mein Leib ist müde, die Kraft verschwindet je mehr und mehr. Da merkt man auch in diesem Wechselspiel der beiden Chöre dieses Schwächerwerden, ja, also dieser Muskelabbau, den setzt Bach wirklich in Noten um, dass man den Eindruck hat, hier werden die Harmonien zusehends schwächer und schwächer. Und das ist einfach grandios gemacht. Und müssen wir mal kurz reinhören.
Ein Auszug aus dem Hauptteil dieser Motette. Und Michael, du hebst schon an und atmest.
Naja, weil wir noch...
Es kommt ja dann noch diese wunderbare Stelle Weg. Mit dem sauren
ja,
Weg.
Wolltest der du saure Weg wird mir zu schwer. Und das ist ja wirklich eins der chromatischsten musikalischen Themen, die Bach je herausgeholt hat.
Schwer zu singen.
Schwer zu singen. Saurer Weg für den Chor, das einzustudieren.
Dass das ein
und das ist
Weg
auch
wird.
Anstrengend zu hören, ja, weil sich das so dehnt und zieht und schwere Harmonien sind. Und wirklich, ich würde sagen, Monteverdi hätte ihn auf den Parnassus erhoben. Das ist Seconda Pratica at its best.
Thank you.
Dieses Thema, ganz nebenbei gesagt, was wir hier gerade gehört haben, auf den sauren Weg, das könnte auch ein Thema aus dem wohltemperierten Klavier sein, denke ich mir manchmal.
Ja.
Und zwar von der Sorte, die man nicht nachsingen kann. Da gibt's ja einige. Aber das nur nebenbei. Also, unglaublich, wie er hier das Wort ausdeutet. Und dann ist dieser Hauptteil der Motette vorbei, dieser achtstimmige. Mhm. Und dann gibt es noch einen Schlussteil und der ist wieder anders.
Ja, da wird es plötzlich tatsächlich die Aria, die es ja ganz ursprünglich war, also für die Vertonung der 11. Strophe des Thiemisch-Texts, nähert sich Bach im Grunde genommen an das an, was Schelle ein halbes Jahrhundert vorher gemacht hatte. Also drum schließe ich mich in deine Hände und sage, Welt, zu guter Nacht, eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende, ist doch der Geist wohl angebracht. Er soll bei seinem Schöpfer schweben, bei Jesus ist und bleibt der wahre Weg zum Leben. Also eine tolle irgendwie nochmal Zusammenfassung. Und hier greift Bach zu dieser Gattung der chorischen Arie. Also hier wird es ein wirklich sehr schlicht anmutender, vierstimmiger Chorsatz. Man könnte auch sagen Choral, aber es ist natürlich kein Kirchenlied. Ja, aber das schließt das Ganze ab und stellt tatsächlich, finde ich, den musikalischen Bogen her zur eigentlichen Entstehungszeit der Dichtung und zu Schelles ursprünglicher Vertonung.
Klingt also diese Motette aus mit dieser Aria, die wie ein kleiner Choral praktisch klingt. Und ich hätte noch eine Schlussfrage zur Aufführungspraxis. Mhm. Wir haben ja schon behandelt die Motette Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und da haben wir aus den Aufführungsstimmen entnehmen können, dass auch Instrumentalstimmen beteiligt waren, Kollaparte vielleicht sogar auch mal eine Vokalstimme ersetzt haben. Ist das eine Ausnahme gewesen oder kann man das hier auf Komm Jesu komm vielleicht sogar übertragen?
Kann man, wobei man wirklich sagen muss, also da, wo wir Bachs originales Aufführungsmaterial haben, also das ist jetzt namentlich der Fall dann bei Singet dem Herrn, ein neues Lied, da ist sowohl in Bachs eigenhändiger Partitur als auch in den Aufführungsstimmen kein Hinweis, dass es neben den Vokalstimmen irgendwelche anderen Stimmen gegeben hat. Nicht mal ein Generalbass. Mhm. Und das steht und fällt natürlich auch an den Aufführungsumständen. Ja, es steht und fällt auch daran, ist es überhaupt möglich, sich vorzustellen, dass hier ein Generalbass mitgeht? Steht man praktisch auf der Wiese am Grab oder wie auch immer? Also mein Eindruck ist so ein bisschen, ist es vielleicht weniger eine Glaubens- oder Geschmacksfrage als vielmehr eine Frage der Möglichkeiten, die man hatte. Und wenn man mal jetzt ein bisschen zurückschaut, auch im 17. Jahrhundert, wo wir sehr häufig überliefert haben, solche Sterbearien, also vier-, fünfstimmige, etwas elaboriertere Kantionalsätze, wird oft ausdrücklich gesagt, für, was weiß ich, vier oder fünf Stimmen. Und dann heißt es sinngemäß, und gern können die Instrumente mitgehen oder sogar einzelne Stimmen anstelle eines Sängers ausfüllen. Ja. Und vielleicht mal ein Beispiel, also eine Aufnahme, die ich sehr liebe von Komm Jesu komm, Diego Fasolis und der Chor des Radios der italienischen Schweiz, der hat das mal ganz überzeugend dargestellt, also der führt den ersten Teil, den Doppelkirchenteil natürlich mit dem ganzen Chor auf, aber dann, als es zur Sterbearia kommt, lässt er nur den Sopran den Text singen und Alt-Tenor-Bass-Partie werden von Instrumenten gespielt. Mhm. Und jetzt wird das plötzlich tatsächlich so eine Sterbearia im Sinne eines Solostücks, das einfach harmonisch von den Unterstimmen gut ausstaffiert ist.
Thank you.
Und ich würde sagen, auf seine Weise total überzeugend, stellt auch eine große intime Stimmung her. Also insofern würde ich sagen, alles kann, nichts muss. Und wenn Instrumente vorhanden waren, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein kirchenmusikalischer Leiter und auch ein Johann Sebastian Bach gesagt hat, na klar, dann machen wir das, dann hört man es vielleicht auch besser. Aber ich denke, es hing sehr mit dem Anlass zusammen.
MDR Classic.